Geschichte und Entwicklung St. Marien Wallfahrtskirche Bochum-Stiepel, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Thema heute Abend begrüßen. Es ist ein wichtiges Thema, nicht nur für uns Stiepler, sondern auch für die Umgebung, ganz Bochum möchte ich sagen. Und ich begrüße vor allem die Referentin Dr. Roswitha Abels, Schulleiterin hier in Bochum AD, und ihren lieben Mann Ralf Bohr, Diplom-Betriebswirt, der mit die wichtigen Erkenntnisse präsentieren wird. Frau Dr. Roswitha Abels war 15 Jahre in der Lehrerausbildung auch tätig, hier in Bochum, aber auch in Dortmund auf der Uni. Ihr Fachgebiet sind die Sprachen. Sie hat hier also auch vor allem Lernschwäche bei den Schülern mit betreut und das auf sehr hohem Niveau. Und ihr Doktorat hat sie in Pädagogik und Psychologie damals erworben. Und ihre geschichtlichen Kenntnisse waren ein guter Ausgleich, wie ich gehört habe, dazu. Ja. Sie hat 3 Ausstellungen hier in Stiepel selbstständig organisiert. Und vor allem wichtig ist sicher die Pfarrchronik, die sie vor 2005 zusammengestellt hat, 50 Jahre Pfarre St. Marien Stiepel. Und sie ist also eine Fachfrau auf diesem Gebiet. Und wir sind sehr gespannt auf ihr Referat. Vor allem müssen wir wissen, dass die Geschichte eine Lehrmeisterin ist. Und insofern werden wir dann aus diesen Erkenntnissen wieder auch für die Zukunft gute Dinge erfahren können und weiterentwickeln. Danke.
Der ich diese Präsentation zusammengestellt habe und in der auch von dieser Präsentation einiges in die Ausstellung geflossen ist, die im Moment ja hier läuft. Ja, Geschichte und Entwicklung unserer Pfarrkirche, unserer religiösen Heimat. Das ist mir ganz wichtig, dass wir da in dem Bereich Kenntnisse haben, dass wir wissen, wie alles entstanden ist und dass wir wissen, aus diesen Lehren, wenn wir sie genau beachten, können wir auch für die Zukunft unsere weiteren Perspektiven entwickeln. Deswegen fange ich sehr früh an. Wie nahm denn unsere Marienkirche, das ist ja ihr Name, ihren Anfang? Darüber werde ich Ihnen berichten. Wir werden über die Entwicklung nach der Gründung dieser Kirche sprechen und wir werden auch darüber sprechen müssen, dass irgendwann durch die politischen und religiösen Ereignisse in Deutschland natürlich auch hier in Stiepel Folgen entstanden, nämlich die katholische Bevölkerung gab es nicht mehr. Es gab den Wechsel der Konfessionen und insofern gab es eine ganz lange Zeit, in der katholisches Leben hier nicht stattfand. Aber es gab den Neubeginn und da werden wir die Gründe für erfahren. Denn dieser Neubeginn führte dahin, dass hier in Stiepel die Kirche gebaut wurde, die hier auf dem Hellen Berg, wie es immer hieß, wieder entstanden ist, gebaut wurde. Aus diesem Kirchbau entwickelte sich dann in Zukunft das, was wir heute hier auf dem Berg auch erleben. Zuerst die Wallfahrt, dann die Pfarre und zum Schluss der Bau des Klosters. All das erleben wir heute hier und das möchte ich in diesem Vortrag Ihnen präsentieren. Sie sehen hier, heute sieht es so aus. Jetzt muss ich meine Technikkenntnisse anwenden. Die Kirche hier ist der älteste Teil. Sie sehen die einzelnen Funktionen, nämlich die Pfarre. Und Sie sehen hier das Kloster mit dem großen Freialtar, so wie wir es alle kennen. Diese Geschichte war schon längst mal geplant. Sie sehen hier, 1930 gab es dieses Modell. Kirche, kennen wir. Das hier, heute der Bau der Pilgerhalle, ist aufgestockt worden und beherbergt auch Gästezimmer. Ist hier gewesen. hier das Rot umrandete, sollte dann noch entstehen in den 30er Jahren als Wirtschaftsräume, als Unterbringung für Gäste, als Fahrbereich. Er wurde leider nicht gebaut, weil die Herrschenden, nämlich die NSDAP-Mitglieder, das hier in Bochum nicht gestatteten. Insofern blieb einfach hier nur der Bau der Pilgerhalle bis weit in die, bis in die 80er Jahre hinein, ehe dann der Klosterbau entstand. Und wir kannten diesen Teil, nämlich Kirche, Pilgerhalle und neben der Kirche den Freialtar, den kannten wir bis dahin. Wie fing es alles an? Dieses Fenster, das wir bei uns in der Kirche hier haben, das Gräfin-Immer-Fenster, zeigt uns den Ursprung. Wir sehen, wir sehen hier die Gräfin-Immer, die vom Erzbischof von Köln, dem Heribert von Köln, die Urkunde bekommt, hier in der Stiepeler Senke unten im Dorf, zugehörig zu Kemnade, eine Eigenkirche zu bauen. Eigenkirche bedeutet, Gräfin Immer ist in der Lage, Pfarrer einzusetzen, Geistliche einzusetzen, aber sie ist auch diejenige, die die Renten, die Spenden, das alles einnehmen kann, bis auf einen kleinen Teil, der an die Erzdiözese Köln geht. Man muss wissen, Stiepel und der ganze Bereich hier in Bochum gehörte der Erzdiözese Köln an. Deswegen sehen Sie auch dort oben den Sitz des Erzbischofes, den Kölner Dom. In der Mitte das Kaiserpaar, Herr Heinrich II. Und seine Frau Kunigunde, die beide Anteil haben, dass es hier in Stiepel überhaupt zu dieser Gründung kam, denn der Erzbischof war gar nicht erfreut davon, dass er diese Kirche genehmigen sollte. Und deswegen wandte sich Gräfin Immer an das Kaiserpaar. 2005 in Dortmund gab es einen Reichstag, dort trafen alle aufeinander und da hat es sich dann entschieden, der Kaiser überredete Heribert und die Urkunde wurde übergeben. Hier. Diese Urkunde begründet den Bau der Dorfkirche. Eine kleine Kirche, die im Laufe der Zeit immer erweitert wurde, die immer mehr Zuspruch fand, immer mehr Gläubige fanden den Weg dorthin. Wir sehen hier einen Anbau mit einem zugemauerten Portal an der Nordseite der Kirche. Die Interpretation dieses Portals bedeutet, sagt heute, dass durch dieses Nordportal die Pilger in die Dorfkirche hineinzogen, weil dort das Gnadenbild gestanden haben muss. Außerdem war auf dieser Nordseite der Brunnen Hillichpütt angesiedelt. Der Brunnen, an dem die Pilger sich erfrischen konnten, wenn sie nämlich auf die Dorfkirche zugingen. Hilligenpüttgen heißt es heute und sieht heute so aus, nämlich ist nachgebaut am Friedhof unten, auf dem Kommunalfriedhof am Eingang. Und Sie sehen, er ist aufgrund dieses anderen Brunnens dieses anderen Brunnen aus den 20er Jahren ist er wiedererstanden in 1983. Auch in Erinnerung daran, dass dies der Pilgerweg war oder der Weg war, von dem die Pilger aus auf die Dorfkirche zugingen. So sieht das also heute aus. Wir haben jetzt eine Pause. Das heißt, erst muss ich noch sagen, dass im 15. Jahrhundert die Kirche so groß war, dass ganz viele Pilgerströme kamen und eine zweite Kaplanei eingerichtet wurde, eine Marienkaplanei. Das ist also auch dahin deutet, dass St. Marien ganz großen Zuspruch fand. Heute Dorfkirche war wirklich Pilgerort. Das zeugen auch ganz viele Kornrenten, Spenden, Prozessionen, die dokumentiert sind, sowohl in Köln in dem Steuerbuch, das dort geführt wird, als auch im Steuerbuch der Burg Kemnade, wo also diese Listen aufgezeichnet sind. Und man kann daraus schließen, dass also durchaus eine wohlhabende Kirche sich dort unten gefunden hat. 16. Jahrhundert, Reformation ist für uns alle ein Begriff. Mitte des 16. Jahrhunderts, 1555, Augsburger Regionsfriede bedeutet, dass also die Region den Glauben annimmt, den der Landesherr auch angenommen hat. Das heißt, es wird die Region hier in Stiepel evangelisch. 250 Jahre bedeutet das keine Katholiken in dieser Gegend. Man datiert diesen endgültigen Umschwung auf 1598 deswegen, weil die Rechnungen für den Messwein so deutlich ansteigen. Das heißt, das Abendmahl wird, heißt es ja bei den Protestanten, wird in zwei Gestalten ausgegeben und dadurch wird auch der Wein mehr, der gebraucht wird. So ist das dann. Und weiterhin ist ein zweiter Grund, um diesen Zeitraum, den Protestantismus zu datieren. Der Pfarrer Kluvenbeck, der damals hier Pfarrer war in der Dorfkirche, ich sage mal unseren Begriff heute, der heiratete. Das heißt, als katholischer Priester konnte er das nicht, er musste den Glauben angenommen haben. Es dauerte noch eine Weile, bis endgültig auch alle rechtlichen Fragen geklärt waren. 1670 gab es einen Rechtsstreit, der da entschieden wurde und in dem die Grundstücke und alles, was der Kirche gehörte, tatsächlich der protestantischen Kirche zugesprochen wurde. Insofern war das wirklich der Schnitt, an dem kein Katholik mehr in Stiepel gezählt wurde. Aber, ich hatte eben schon gesagt, es ändert sich wieder. Es dauert lange, 250, 260 Jahre. Und deswegen auch diese Landkarte. Sie sehen auf dieser Landkarte Gebiete, die Menschen nach Stiepel, nach Bochum, in das Ruhrgebiet bringen. Warum? Klar, im 19. Jahrhundert wurden die Zechen zusammengelegt. Es wurden große Verbünde, große Zechenverbünde, Bergwerksgesellschaften. Diese Bergwerksgesellschaften, auch hier im Umkreis von Stiepel, nahmen so zu, dass sich auch hier Menschen aus strukturschwachen Gebieten ansiedelten. Sie kamen hier aus dem Münsterland und überhaupt aus Westfalen. Sie kamen aus Hessen-Nassau, aber sie kamen auch, und das ist für die weitere Entwicklung wichtig, hier aus dem thüringischen Eichsfeld. Und Sie wissen, dass wir heute noch eine große Wallfahrt der Eichsfelder haben. Da kommen wir gleich noch drauf. Diese Menschen kamen in der Regel mit ihrem katholischen Glauben in unsere Gegend und wollten auch gerne natürlich irgendwann diesen Glauben leben. Hier habe ich eine Bevölkerungsstatistik zusammengestellt, die aus den Pfarrchroniken heraus die Zahlen liefern. Und Sie sehen 1810 hier keine Katholiken. Sie sehen hier ab 1842 werden einige Katholiken hier in unserer Region gezählt. Bis 1842 im Personenstandsregister der Evangelischen Kirche. 1842 ist ein entscheidendes Jahr, auch für uns hier in Stiepel. Ab da werden die Katholiken von Stiepel in Blankenstein gezählt, denn 1842 wird dort die Pfarre eingerichtet, die hier unsere Mutterpfarre ist. Und in der Statistik der Blankensteiner Pfarre findet man dann 1871 hier 21 Familien, da werden Frauen und Kinder erstmal nicht mitgezählt, aber 21 Familien sind da schon, die katholisch gezählt werden. Das bedeutet, der Pfarrer von Blankenstein, der seit 1842 immer wieder dort ist, also er ist immer da, aber er wechselt natürlich, das ist ganz klar, der fühlt sich für die Mission Stiepel, die ja weit weg lag eigentlich, verantwortlich. Weit weg lag sie deswegen, die Ruhr liegt dazwischen. Und Sie können sich vorstellen, es ist schwierig von Stiepel ohne Brücken, die Kosterbrücke wurde 1909 und die Kemnader Brücke 1928 gebaut, also ohne Brücke von hier aus nach Blankenstein zu kommen. Man musste die Fähre benutzen und das bei Wind und Wetter, bei Hitze eigentlich immer. Das bedeutete, die Menschen kamen nicht so regelmäßig zum Gottesdienst, das war fast unmöglich. Die Kinder, die damals noch getrennte Schulen besuchten, evangelische Schulen, katholische Schulen, konnten nicht regelmäßig in die Schule gehen. Bei Beerdigungen war es sehr schwierig, von hier nach dort zu kommen und umgekehrt. Wo wurden die Menschen begraben? Das waren alles Probleme, die den 21 Familien und später dann noch mehr, die hier in Stiepel lebten, auf den Nägeln brannten. Und der Pfarrer von Blankenstein hat sich immer, alle Pfarrer haben sich immer dieser Problematik angenommen. Das führte dann schon dazu, dass Überlegungen aufkamen, wo fangen wir denn jetzt an? Und dann hat der Pfarrer Bohnsmann, von dem wir leider überhaupt kein Bild haben, der hat sich 1866 mit den Eltern hier in Stiepel zusammengetan, hat eine Schule gegründet für die Kinder. Ohne Genehmigung. Später, 1871, ist der Erzbischof von Paderborn eingestiegen und hat dann hier so ein Werbeschreiben verfasst, damit auch noch mehr katholische Kinder in die Schule gingen. Aber erstmal wurden 5 Jahre lang die Kinder ohne offizielle Genehmigung hier in Stiepel unterrichtet. Und zwar in diesem Haus. Das ist eine Wirtschaft unter den Linden, Bäcker links in diesem Saal hier, der für auch noch in anderer Weise für uns Bedeutung gewinnt, wurden die Kinder unterrichtet. Das heißt, Sonntagabend wurden die Tische oder Montagmorgen die Tische weggeräumt, Unterrichtsraum hergestellt und Samstag war noch Schule. Samstagmittag, wenn die Schule zu Ende war, wurde der Tanzsaal wieder hergerichtet, denn an den beiden Tagen am Wochenende wurden dort die Feste gefeiert. Heute sieht das Haus so aus. Die Stiepler kennen es. Ist die Kemnader Straße 251, heute Wohnhaus. Und unten in den Räumen befindet sich eine Physiotherapiepraxis. Dieses Haus sollten wir im Kopf halten. Es schrieb Stiepler Geschichte. Ab 1872 allerdings hat der Pfarrer von Blankenstein es geschafft, ein Schulgebäude zu errichten und genau gegenüber auf der anderen Straßenseite von diesem Haus. Und da gingen die Kinder dann hin, leider nicht lange. Leider war dieser Schule kein Glück beschieden, denn 1875 im Kulturkampf, im Bismarckschen Kulturkampf, musste diese katholische Schule geschlossen werden. Die Kinder wurden auf die Schulen verteilt. Es gibt eine evangelische Schulchronik, die mir vorliegt von der Schule am Schrick oben. Und der Schulleiter, selber Protestant, ist ganz entsetzt, dass die Kinder einfach verteilt wurden. Der schreibt das in dieser Chronik aus evangelischer Sicht. Was ist mit dem Schulgebäude passiert? Es wurde verpachtet. Es wurde verpachtet. Und ist dann leider 1778 abgebrannt. Das Grundstück gehört heute der Stadt und dort befindet sich, ich glaube, ein Stromhäuschen oder so. Man kann es noch sehen, genau an der Stelle stand also die alte Schule. Ein erster Schritt, wieder katholisches Leben hier in die Stiepler Landschaft zu bringen, war dieses. Der zweite Schritt war dieser, nämlich eine Begräbnisstätte zu bekommen. Dieser Friedhof Man kann ihn in Rudimenten noch erkennen, liegt oberhalb vom Kalkamsweg. Der Eingang zu diesem Friedhof war neben der Chemnader Straße 300, das ist die Ecke Ministerstraße, Chemnader Straße, da führt ein unbefestigter Weg hoch. Das war der Weg, den auch die Beerdigungen nahmen, wenn sie ab 1875 die Gläubigen, die Toten dort beerdigten. Dieser Friedhof, das muss man sagen, ist von den Gläubigen hier aus Stiepel selbst angelegt worden. Die Mauern, die Sie hier sehen, hier und die Stufen, wurden in Eigenarbeit gelegt. Das zeigt, dass es ein großes, großes Engagement, ein großes Interesse gab, dieses katholische Leben, die katholischen Riten auch hier auf dem Friedhof mit allen Festen, Novemberfest, alle Beerdigungsrituale hier in Stiepel, die zu haben. Es hat lange gedauert dann, bis wirklich unsere Kirche gebaut werden konnte. Es gab zwischendurch viel, viel Initiativen, Gottesdienst in Stiepel zu installieren. Es gab sogar 1902 einmal einen Antrag, hier oben einen Betsaal, so nannte man das, zu bauen. Dieser Betsaal war klein, hatte aber dahinter schon vorgesehen ein Kaplanshaus, eine Vikarie, damit ein ständiger Priester hier in Stiepel war. Das wurde abgelehnt. Deswegen hat der damalige Pfarrer von Blankenstein zu einem Ausweg gegriffen. Er installierte eben bei Becker links, das Haus, das wir eben sahen, eben in diesem Tanzsaal, jedes Wochenende einen Gottesdienst. Kein fester Priester, aber es gelang ihm, hier aus der Umgebung, aus verschiedenen Klöstern, immer wieder jeden Sonntag einen Priester herzubekommen, der hier die Messe liest. Ganz viele Priester kamen aus dem jetzt nicht mehr vorhandenen Redemptoristenkloster in Bochum am Imbuschplatz. Immer wieder hat der Pfarrer Wächter dafür gesorgt, dass die Gläubigen ihren religiösen Verpflichtungen hier in Stiepel nachkommen konnten. Pfarrer Wächter war auch derjenige, der ganz traurig das 900-Jahr-Jubiläum der Dorfkirche mitfeierte, nämlich 1908. Wir haben gerade vor einigen Jahren das 1000-jährige Jubiläum gefeiert. Er erlebte das 900-Jahr-Jubiläum und aus diesem Anlass schrieb er in verschiedenen Printmedien Artikel mit der Frage, wo ist denn unsere Pietà geblieben, wo finden wir sie, damit wir hier in Stiepel wieder Gottesdienste um die Pietà zur Maria feiern können. Und siehe da, er kriegt eine Rückmeldung, er bekam die Rückmeldung aus Polsum, dass die Pietà wiedergefunden sei. Er hat im April den Artikel geschrieben und am 2. September zog er los nach Polsum und hat die Pietà wieder nach Blankenstein geholt. Jetzt war natürlich der Anreiz, eine Kirche zu bekommen, wo die Pietà stehen konnte, wo sie verehrt werden konnte, der war doppelt groß. Und da kommt er ins Spiel, Vikar Walter Schalewski, der als Vikar nach Blankenstein kommt, mit der Aufgabe, für Stiepel da zu sein. Er hat sich das wohl hier angeschaut, aber der erste Satz, der von ihm überliefert ist, ist: gebaut wird hier in Stiepel auf jeden Fall. Und er ging ganz, ganz viele Wege dafür. Es fehlten, als er im November 1911 hier nach Stiepel kam und anfing zu werben für diese Kirche, fehlten 60.000 Reichsmark. Was soll ich Ihnen sagen? Als er 1914, der Zeitpunkt war, das war der Zeitpunkt des Ersten Weltkrieges, als er da eingezogen wurde zum Militärpfarrer, da hatte er die längst zusammen, da war schon der Grundstein hier gelegt. Walter Schalewski war es gelungen, In den umliegenden Städten, in den umliegenden Gemeinden, er ging dafür weite Wege, Predigten zu halten, Bettelpredigten. Und in der Chronik steht, es konnte ihm keiner widerstehen. Die Kollekten hat er bekommen, ja, aber was machte er zudem? Er stellte sich an die Kirchentür, in jeder Hand einen Klingelbeutel und schaute die Leute so lange an, bis sie auch das Geld, was sie für den Frühschoppen vorgesehen hatten, in den Klingelbeutel hineintaten. Ist überliefert in der Chronik und ich find's eine wunderbare Beschreibung dessen, was ein Engagement hier zum Kirchbau geführt hat. Es wurde gleichzeitig mit der Kirche auch die Vikarie gebaut, die heute noch bewohnt wird, das Haus hinter der Kirche. Und es war dann leider so, er zog in den Krieg und als er wiederkam aus dem Krieg 1918, da war die Vikarie besetzt. Es gab einen anderen Vikar, der hier wohnte und er zog weiter. Muss man einfach wissen, er ging nach Bochum-Hapen und hat dort auch eine Kirche gebaut. Das war sein Lebenswerk. Er hat also aber zu Stiepel nie den Kontakt verloren. Und er war bei ganz, ganz vielen Gelegenheiten immer wieder hier in Stiepel, wurde eingeladen, war auch dabei und freute sich über die Entwicklung. So sah es damals aus, etwas anders als heute. 1920 ist dieses Foto datiert, was ich in Essen im Archiv gefunden habe, im Diözesanarchiv. Sie sehen da, ne, will nicht, da, das ist die Vikarie. Sie sehen hier die Kirche von hinten. Und rundherum wird das, die Landschaft beschrieben als Obstgarten und Hühnerhof, weil die Vikare sich selber in Eigenversorgung alles heranzogen. Es geht weiter. Die Pietà steht in Blankenstein. Der Krieg ist zu Ende. In der Chronik heißt es, die Kirche ist leer. Es gibt wenig Inneneinrichtung, ganz wenig. Und da geht besorgt der Pfarrer Breker von Blankenstein eine große Prozession in der von Leichnamsoktav 1920, in dem Bewusstsein, die Pietà gehört nach Stiepel, wird sie in diesem Altar hier, in der sogenannten Kreuzaltar, wird sie von Blankenstein nach Stiepel getragen. Vielleicht können Sie sich den Weg vorstellen, das war für die Prozession ein langer Weg, aber es war der Weg, der uns hier in Stiepel eigentlich wieder die Wallfahrtszeit eröffnete. Die Pietà stand dann in der Kirche in ganz verschiedenen Aufstellungen. Ungefähr 1925 bekam sie diesen Altar. Wir werden gleich dazu kommen, wie das gekommen ist. Das ist ein neugotischer Altar, den es leider nicht mehr gibt, denn Neugotik war in dem Zeitraum überhaupt nicht gut angesehen. Und als sie dann 1930 verschenkt, als er verschenkt wurde, dieser Altar, weil hier eine Gnadenkapelle eingerichtet wurde und da passte der Altar nicht rein, hat der Priester, der diesen neugotischen Altar bekam, ihn verbrannt, weil es für ihn keine Kunst war. Stattdessen stand aber seit 1930, ab April 1930 wurde der Spitzbogen aufgebrochen und die Pietà in den dahinterliegenden Raum gestellt, auf einem Sockel, im Rahmen eines Metallaltares, silbernen Altares, der die sieben Schmerzen Mariens darstellte und in der Mitte hier der Schmerz der Pietà, nämlich mit dem Sohn auf dem Schoß, das Gnadenbild kam dann in diese Einbuchtung. So sieht das Bild in groß aus. Es wurde gestaltet von dem Bochumer Künstler Wilhelm Winkelmann und es hat ganz lange bis nach dem Krieg in dieser Gnadenkapelle, heute Gebetsraum für das Chorgestühl der Mönche, gestanden. Aber dies bleibt natürlich nicht so. Wir kennen die Pietà auch gar nicht mehr in diesem Winkelmann-Altar. Die Pietà wurde vorgezogen Anfang der 50er Jahre, unter einen Baldachin gestellt. Der Spitzbogen wurde geschlossen mit einem blauen Vorhang, Farbe Mariens, und hat einige Jahre in dieser Weise dort gestanden, bis dann diese Säule 1967 aufgestellt wurde. Die Säule, die ihre Verzierungen genauso hatte wie der damalige neue Altar. Heute, das war noch ein Zwischenschritt, die Säule wurde umrahmt von den Rosen 1985, als die Kirche renoviert wurde, durch den Entwurf von Egon Stratmann. Heute sieht es dann so aus nach dem Umbau von 2006. Und das Mariengebet wurde in die Säule eingraviert. Das kennen wir jetzt alle. Wir sind aber noch am Anfang, als die Pietà wieder ihren Sitz, ihren Standort in Bochum-Stiepel bekam. Und da muss man sagen, es gab von Anfang an zwei Menschen, nämlich Sophie Fischer und Franz Hellwig, die sich vehement für Wallfahrten nach Stiepel einsetzten. Sie fingen sofort an, junge Leute anzusprechen. Sie fingen an, Vereinigungen anzusprechen. Von Anfang an kam der Beamtenverein aus Bochum und machte jedes Jahr eine Wallfahrt. Die Frauen und Mütter machten jedes Jahr eine Wallfahrt. Es wurde zunehmend mehr. Und die haben auch sich gekümmert, dass die Pilger, die mit diesen Wallfahrten herkamen, auch verseucht wurden, privat. Also ein unheimlich hohes Engagement. Dazu muss man auch sagen, Frau Fischer war in vielfältiger Weise noch tätig. Frau Fischer muss wohl eine sehr tatkräftige Frau gewesen sein. Nee, das wollen wir noch nicht. Sie hat also dafür gesorgt, dass weitere Ausstattung der Kirche gefunden wurde. Man muss sich vorstellen, dass ja dann in den 20er Jahren die Inflation um sich griff. Es war kein Geld mehr vorhanden und es gab eine Menge Kirchen, die schon auch Ausstattung für ihre Kirchen bestellt hatten und nicht abholen konnten. Und immer dann war Frau Fischer zur Stelle. Sie sammelte Figuren, Heiligenfiguren, sie sammelte Bänke, sie sammelte Ausstattungsgegenstände für die Kirche und brachte das nach Stiepel auf ihr Engagement hin und auf ihre Kosten. Dadurch gab es einen Grundstock für Wallfahrten. Regelmäßige Wallfahrten setzten also ein und eine Wallfahrt, die wir auch heute noch haben, das ist die Wallfahrt der Eichsfelder in der Fremde, die in diesem Jahr zum 91. Mal durchgeführt wird und die regelmäßig in jedem Jahr hier seitdem stattgefunden hat. Dieses Fenster, dieses Eichsfelderfenster, ist seit 1954 bei uns in der Kirche, auch von Walter Glocke gemacht, von den Eichsfeldern gestiftet und erinnert daran, dass es die älteste Wallfahrt ist, die hier in Stiepel ist und auch eigentlich immer eine sehr, sehr große Wallfahrt gewesen ist. Entstanden ist diese Wallfahrt dadurch, dass es hier einen Vikar gab, Philipp Fricke, der ebenfalls aus dem Eichsfeld stammte, der Kontakt hatte zu den umliegenden Vereinen der Eichsfelder in der Fremde, die sich in den verschiedenen Städten des Ruhrgebietes gebildet hatten und der sie zusammenbrachte hier in Stiepel. Und dann hier in Stiepel die Wallfahrt zur Mater Dolorosa damit durchführte. Die Eichsfelder waren von Anfang an hier mit Stiepel sehr verbunden und haben immer wieder, haben nicht nur 1954 das Fenster gestiftet, sondern die haben schon 1928 in dieser Zeit, wo es Geld sicher schwer zu erwerben war, haben sie diesen ersten Bonifatius-Altar, hier diesen Bonifatius-Altar gespendet, in Erinnerung daran, dass Bonifatius ja im Eichsfeld die Missionierung durchgeführt hatte. Und Ausgangspunkt ist die Legende halt, dass Bonifatius dort die Donaueiche gefällt hat, mit der dann durch die Fällung ist dann der Katholizismus da eingezogen. 1973 ist die Moorkammer-Studie dann lange nach dem Krieg entstanden und die steht heute noch bei uns in der Kirche. In Erinnerung an das, was die Eichsfelder hier durchführen. Wahrscheinlich kommt Ihnen das hier so bekannt vor. Man muss dazu sagen, es kam irgendwann so um 1925, 1926 der Wunsch auf, den Pilgern nicht nur den Freialtar anzubieten, nicht nur den Gottesdienst anzubieten, sondern mit den Pilgern auch den Kreuzweg zu gehen. Und deswegen wurde dieser Außenkreuzweg gebaut. Und hier war auch wieder Frau Fischer ganz, ganz aktiv. Frau Fischer schaffte es, schaffte es, diese Steine hier kostenlos geliefert zu bekommen, auch die Lieferung kostenlos, von der Zeche Vereinigte Gibraltar, die ja hier in Stiepel Kohle förderte noch und die auf Frau Fischers Initiative hin hier alles nach Stiepel lieferte. Sie selbst hatte dann, nachdem der Kreuzweg aufgebaut war, diese Fußbänkchen besorgt und da hat sie leider niemanden gefunden, der die herauftransportiert hatten. Also sie machte es selber. Sie trug Bank für Bank auf ihrem Rücken von der Stadt nach Stiepel. So ist es in der Chronik tatsächlich niedergeschrieben. Und das ist natürlich Engagement pur. Diese Stationenbilder haben dann auch eine bewegte Geschichte. Sie sind aus Eichenholz gefertigt und haben lange in diesem Kreuzweg gestanden. Als dann dieser Kreuzweg umgebaut wurde und ins Kirchwäldchen, wo heute auch der Kreuzweg steht, umgesetzt wurde, standen sie dort in den 50er Jahren. Und 1998 bis 2001 wurde der Kreuzweg dann neu gestaltet. Es wurden diese Häuschen auf den Marienweg gestellt und es wurden Holzbalken für diese Stationenbilder aufgebaut und der Kreuzweg ging den Berg runter, Sie kennen ihn wahrscheinlich, und wurde 2001 eingeweiht. Leider hielt das nicht lange. Durch Vandalismus wurde der Kreuzweg damals stark beschädigt und eine Station verlor sich. Die haben wir bis heute nicht wiedergefunden. Und dann gab es natürlich die Überlegung, so alte Stationenbilder kann man nicht jetzt einfach wieder aufbauen und wieder der Gefahr des Vandalismus aussetzen. Und deswegen ist die Entscheidung gefällt worden, die Bilder im Kreuzgang des Klosters aufzuhängen, wo sie jetzt restauriert hängen. Und dort an der Stelle im Kirchwäldchen wurde Sie sehen hier ein großes Bild, Sie erkennen deutlich das Holz, ist nach der Restauration. Und Sie sehen jetzt, dieses sind die neuen Stationen, die der Herr Beckmann entworfen hat und der Künstler Rasche aus Mülheim gestaltete die Stationenbilder. Und auch jetzt können wir mit Wallfahrern und auch als Gemeinde diesen Kreuzweg gehen und es scheint so, als wenn diese Stahlstelen doch sicherer sind als das, was vorher war. Heute ist das leider notwendig. Kommen wir zu jemandem, der lange noch hier in Stiepel gewohnt hat, Herr Favika Johannes Plitt. Ohne Herrn Plitt und sein Engagement wäre die Wallfahrt wahrscheinlich nicht so entwickelt worden, wie sie entwickelt worden ist. Er kam 1929 nach Stiepel und das Erste, was er machte, er veranlasste den Bau der Pilgerhalle. Sie sehen hier überall Helfer, arbeitslose Menschen vom Wienkopf. Freiwilliger Arbeitsdienst kam nach Stiepel, bot sich an, die Halle zu bauen. Die waren öfter in der Wallfahrt hier gewesen. Und Sie sehen, mit Schaufel und wahrscheinlich Hacke haben sie da den Boden bereitet, um das Fundament für die Pilgerhalle zu legen. Denn es waren mittlerweile im Jahr ungefähr 80.000 bis 100.000 Pilger verteilt hier. Die mussten verseucht werden. Herr Plitt hatte zuallererst, als er kam, hatte er diesen Kiosk angeschafft. Kaffee- und Wasserwirtschaft hieß der. Wasserwirtschaft, ja. Im Übrigen sehen Sie hier vorne, das ist seine Schwester, Haushälterin, die übrigens krank nach Stiepel kam, chronisch krank, und die immer verkündet hat, die Gottesmutter hier in Stiepel hat mich wieder gesund gemacht. Die ist sehr alt geworden. Dieser Kiosk hat die Pilger versorgt. An diesem Kiosk wurden auch Devotionalien verkauft und so eine Einnahmequelle geschaffen. Das war das Werk von Herrn Plitt. So sah die Pilgerhalle dann aus, als sie fertig war, und zwar mit der Öffnung hier zum Platz. Sie sehen, es ist eine offene Halle, die erst viel später dann zugebaut wurde und Räumlichkeiten enthielt, in denen man auch sich nicht nur aufhalten konnte, sondern auch Veranstaltungen durchführen konnte. Das ist die Pilgerhalle von hinten. Sie sehen hier oben diese Gestaltung in 30er Jahren. Dieser Biergarten, würden wir heute sagen, der war hier unten dann angesiedelt. Hier unten, das ist in den 50er Jahren der mit den Anbauten rechts und links, mit den Wohnungen der Pfarrer und mit später hier, zuletzt hier in diesem Gebäudeteil, die Aufenthaltsräume der Jugendlichen, wo auch die Bands dann alle spielten. Nach wie vor Versorgungseinheit hier unten in den unteren Räumen von der Pilgerhalle damals. Und so sah es in den Wallfahrten der 20er Jahre aus, eine kleine Wallfahrt. Der Freialtar stand in der Mitte des Kirchhofes unter zwei Buchen. Er wurde dann in den 50er Jahren neben die Kirche verlegt, um die größeren Mengen aufzunehmen hier auf dem Hof. Naja, und heute, dieses Bild kennen Sie. Auch das sind die Wallfahrten mit den Menschen, die hinher kamen. Er hat von Anfang an, von seiner Kaplanszeit in Herne an, hat er die Wallfahrt nach Stiepel gepflegt. Er ist ganz oft, wenn es die Zeit erlaubte, hier gewesen mit seiner Gemeinde, mit seinem Dekanat. Später auch mit der Bistumswallfahrt, die er dann durchgeführt hat. Die Wallfahrten gingen über die Königsallee mit Fahnen, mit Bläserchor, in großer Menge, es wurde gebetet, es wurde gesungen. Sie nahmen in der Regel ihren Anfang am Stadttheater damals, heute Schauspielhaus. Ganz große Wallfahrten nahmen ihren Anfang am Redemptoristenkloster, also am Imbuschplatz, noch ein Stück weiter. Und zogen dann bis hier rauf nach Stiepel. Heute sehen wir es in der Regel so. Heute kommen viele Gefahren. Wir haben ganz viele verschiedene Wallfahrten, wo die Menschen auch gar nicht anders können als fahren. Innenraum der Kirche, circa 1928, Sie sehen hier einen Hochaltar, einen gotischen Hochaltar vor den beiden Fenstern. Hier die Madonna, also die Mater Dolorosa im neugotischen Altar. Und Sie sehen den Kirchenraum in den 30er Jahren. Sie sehen, dass hier oben im Kirchenraum die Fenster zugemauert sind. Und Herr Winkelmann hat da Bilder der Heiligen drauf gemalt. Stil der 30er Jahre. Und vielleicht darf ich das mal so sagen, auch aus der Chronik zitiert. Herr Favika Plitt war immer sehr empfindlich und er fand am Hochaltar durch die vielen Fenster, zog es bei der Messe und deswegen fand er dem Stil der Zeit entsprechend, bringt er Bilder aus der Bibel dorthin an die Wand und mauert die Fenster zu. Ein weiteres wichtiges Moment haben Sie gerade schon festgestellt, hier unten steht die Orgel. Von dort wurde die Messe musikalisch begleitet, ehe sie 1956 eine Empore erhielt, die zwischen diese beiden Säulen eingebaut ist, so wie es heute ist. Und darauf wurde dann die erste Veit-Orgel gestellt. Übrigens unter der Führung von dem damaligen Kantor Herrn Halbe, der gleichzeitig auch das Marienlob initiierte mit Herrn Pfarrer Busche zusammen. Sie sehen hier eine Gestaltung des Kirchenraumes von Egon Stratmann 1985. Vielen von uns ja noch in Erinnerung. Das ist in den 1967er Jahren, nachdem hier der Altar dem Zweiten Vatikanischen Konzil in die Mitte gerückt ist und diese Verzierung hier der Dornenkrone gemäß, wie Pfarrer Krummer immer sagte, und hier am Ambo auch erhalten hatte. Später erhielt die Säule dann ja auch diese Verzierung. Pfarrer Beißel war derjenige, der das in die Wege geleitet hat. Und so sah es dann aus im vorderen Teil der Kirche, als die Bemalung von Egon Stratmann dann fertig war. Hier ist dann noch dazu das erste Chorgestühl nach 89. Hier ist das Chorgestühl 2006 dann so umgebaut worden. So verändert sich auch ein Kirchenraum und bringt den Gläubigen immer wieder neue Aspekte. Und das sind die Menschen, die das alles initiiert haben. Wir sprachen gerade schon von dem Pfarrer Busche hier. Pfarrer Busche kam 1952 und löste den Herrn Vikar Plitt ab. Herr Plitt blieb dann noch 6 Jahre hier wohnen und beobachtete nicht so ganz gerne die Veränderungen, aber Pfarrer Busche verantwortete sie. Er hatte natürlich in den 50er Jahren, in der Zeit nach dem Krieg, viele Neuerungen zu machen. Er musste die Kirche in Ordnung bringen. Die Kirche war zwar nicht getroffen, aber es waren auf dem Kirchgelände einige Bomben eingeschlagen, was also da durchaus dazu führte, dass es Beschädigungen gab an Fenstern, an beweglichen Ausstattungsgegenständen. Das war seine Aufgabe, das wieder in Ordnung zu bringen. Und gleichzeitig wurde in seiner Ägide 1955 die Pfarrei gegründet. Das heißt, er hatte auch gleichzeitig jetzt die Aufgaben des Pfarrers und musste dafür sorgen, dass die Gemeinde sich als Gemeinde identifizierte. 1962 wurde er versetzt und 62 bis 63 gab es hier eine Interimslösung. Stimmt nicht ganz. Denn 63 kam erst Pfarrer Beißel hier. Er war damals noch nicht Pfarrer, er war der Pfarrer Weser und er hatte die große Mühe, die Gemeinde weiterzuentwickeln. Das heißt, ihm machte es aber gar keine Mühe. Er war ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Er besuchte die Menschen, er schrieb Kontaktbriefe. Er verstand es, die Gläubigen, die auch zuzogen, immer wieder zu integrieren. Und als er 1967 ging, hatte er ein Fundament gelegt, auch auf der Basis der Ideen des Zweiten Vatikanischen Konzils, die dann Pfarrer Krummer hier hinten übernahm, der dann ja fast 20 Jahre hier bei uns tätig war. Pfarrer Krummer war derjenige, der die Gemeinde modernisierte, der hier Laien mit in den Gottesdienst hineinkam, der Messdienerinnen einführte, der musikalische Gestaltungen erneuerte, der eine Band gründete, die also die Messe gestaltete. Also er war in vielfältiger Weise ein Erneuerer, ein Modernisierer. Als er 1987, man sagt da, entpflichtet wurde, übernahm der Herr Pater Strauch für die Interimszeit die Pfarre und führte all diese Dinge weiter fort. Da änderte sich erstmal nichts und es war für die Gemeinde eine gute Übergangszeit, sich zu gewöhnen. Ja, und dann, nein, man muss es können. Und dann wurde aus der Pfarrkirche die Klosterkirche. Das Kloster der Zisterzienser wurde gegründet auf die Initiative von Kardinal Hengsbach hin und Pater Beda, Prior des Klosters und gleichzeitig in der ersten Zeit Pfarrer hier in Stiebel, hatte die schwere Aufgabe, einmal Widerstände zu überwinden, die bestanden, und zum anderen den Menschen zu zeigen, dass Kloster hier auf dem Hellen Berg, Gemeinde und Wallfahrt sich durchaus vertragen. In ganz kurzer Zeit ist ihm das gelungen. 1991 kam dann unser Pfarrer, ich habe ihn gerade irgendwo gesehen, da, und ist in seiner seelsorgerischen Arbeit bis heute unermüdlich tätig und hat die Gruppen, die in der Gemeinde sind, immer unterstützt, in allen Altersstufen, bei den Kindern natürlich besonders gerne. Und er pflegt den Kontakt zwischen Wallfahrt, Kloster und Gemeinde sehr intensiv. Aber das wissen wir ja alle. So wurde Pater Beda begrüßt. Pater Beda hatte ein Angebot angenommen, die Gemeinde kennenzulernen, ein halbes Jahr ungefähr, bevor das Kloster wirklich hier eröffnet werden oder die Mönche wirklich hierher kommen sollten. Und das war dann seine Begrüßung, die jahrelang an der Kirchmauer stand. Er wollte es nicht wegmachen, zur Erinnerung daran, dass Schwierigkeiten waren, aber dass die Mönche, die kamen, für die Menschen gekommen sind. Und er sagt auch immer, man muss sie einfach lieben, dann kommen sie schon von auf uns zu. Ist ja auch ein Pater Maximilian. Diese beiden sind Gründer und Stifter des Klosters. Zwischen diese beiden gehört also noch ein dritter, Pater Adalbert Diehl, der sehr früh gestorben ist, der aber den Kontakt zwischen beiden herstellte, intensivierte und auch immer wieder für die Klostergründung hier in Stiepel warb. Und letztendlich ist es dann ja auch gelungen. Hier sehen Sie die Aussendung der Mönche nach Stiepel. Pater Beda, Pater Christian, Pater Maximilian, heute der Abt von Heiligenkreuz, und Pater Severin Feuchler. Und der Abt verließ die Urkunde, durch die die Mönche hierher geschickt werden. Das ist die Begrüßung. Strahlende Gesichter vielleicht auch ein bisschen noch bei Pater Beda so die Sorge, wie wird es werden. Er hatte ja schließlich die Widerstände mitbekommen. Aber der Bischof hat sie immer, damals Bischof, später Kardinal, immer gefördert. Es war nicht leicht, hier anzufangen. Sehr beengt haben die Mönche gewohnt im Abt-Gerd-Haus. Ehe sie hier, sehen Sie die Baustelle, den Klosterbau durch Roman Reiser zu Ende gebracht hatten und dann letztendlich dort wohnen konnten. Sie sehen, wie viel Erde bewegt werden musste, wie viel gebaut werden musste. Hier ist die Grundsteinlegung. Den Grundstein sieht man immer noch im Kreuzgang. Aber es war mit Sicherheit für alle Beteiligten der Wunsch, das zu gestalten, der Wunsch, es fertig zu bekommen. Und Sie sehen hier bei der Klosterweihe die Andacht, mit der die Weihe vollzogen wird. Ich selber kann mich erinnern, bei der Klosterweihe waren meine drei Töchter beteiligt. Die waren als Messdiener eingesetzt. Wir hatten aber seit längerem einen Urlaub geplant, zwar in Deutschland, aber er war halt geplant. Und wir sind dann auch gefahren, aber wir mussten zurückkommen. Wir mussten den Mädchen zuliebe, die also fest ihren Platz da einnehmen wollten, mussten wir an dem Tag zurückkommen. Deswegen erinnere ich mich gut an die Klosterweihe. Hier ist die Schlüsselübergabe von Herrn Reiser. Und da sind wir schon weiter, das Kloster besteht und die Glocken rufen uns hierher, nämlich die hängen jetzt drüben im Glockenturm. Bischof Lute hat die geweiht und wir hören sie immer wieder. Das Ganze habe ich unter den Spruch, den Wahlspruch von Abt Radil gestellt, ex toto corde, aus dem ganzen Herzen heraus. Und ich denke, all diese Entwicklungen sind aus ganzem Herzen erfolgt. Ganz gleich, wo in der Geschichte sie jetzt ansetzen, die Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, haben es aus ganzem Herzen getan. Hier sehen Sie nochmal die fünf Glocken. So haben sie da gestanden. Das ist ein wunderschönes Bild. Ehe sie dann im Glockenturm dann aufgehängt worden sind. Und so, das ist das Bild vom Anfang. Es ist geworden, ex toto corde. Es ist mit Leben erfüllt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was hinter diesem Plan, hinter diesem Gebäudekomplex alles steht. Nämlich etwas, was in diesem Freialtar von 1954 im Grundstein liegt. Da steht nämlich in der Urkunde, Schritt für Schritt per Mariam ad Christum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.